Willkommen zu einer neuen Folge Therapie und Praxis. Im Anschluss an das einführende Gespräch mit Lena Reddemann zur posttraumatischen Belastungsstörung heute ein Interview mit Dr. Antje Krüger-Gottschalk. Sie befasst sich seit vielen Jahren mit diesem Störungsbild, sowohl in Forschung, Lehre und Therapie. Sie ist Psychologin, approbierte Verhaltenstherapeutin und hat ihre Weiterbildung zur Therapeutin in Heidelberg gemacht, war dort Psychologin auf einer Station für posttraumatische Belastungsstörungen 5 Jahre lang und ist mittlerweile in Münster niedergelassen, wo sie auch an der Uni und in dem Uni angegliederten Weiterbildungsinstitut als Dozentin weiterhin tätig ist. Sie leitet eine spezielle Weiterbildungsreihe für Psychologen und ärztliche Psychotherapeuten zur Psychotraumatherapie und ist auch für verschiedene Weiterbildungsinstitute als Dozentin tätig. Ja, Antje, willkommen bei uns im Podcast. Wir haben dich gerade kurz vorgestellt. Ich freue mich, dass du heute die Zeit gefunden hast und dich zur Verfügung stellen möchtest als erfahrene Traumatherapeutin, uns noch ein paar weitergehende Fragen zu beantworten und ja, mit mir ins Gespräch zu kommen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ich habe ja eben in der Vorstellung erwähnt, dass du sowohl stationär gearbeitet hast, als auch jetzt seit einigen Jahren ambulant. Mhm. Und das war ein Bereich, was wir in den ersten beiden Gesprächen mit Lena Reddemann gar nicht so besprochen haben. Weil wir, sowohl ich als auch Lena, da stationär gar nicht so viel tätig waren. Mhm. Vielleicht können wir damit mal anfangen. Also wie hat sich denn Traumatherapie stationär unterschieden von dem, was man ambulant machen würde? Was wären da wichtige Unterschiede? Mhm.
Inhaltlich würde ich sagen, gar nicht so gravierend, ich habe auf einer sehr spezifischen Station gearbeitet, wo ich wirklich sehr fokussiert auch Traumatherapie im Sinne von wirklich Konfrontationseinheiten eingeplant haben, so dass wir die Idee hatten, möglichst die Patienten erstmal vorzubereiten, relativ zügig nach einer gewissen Vorbereitungsphase in die tatsächliche bearbeitende Traumatisierung hineinzukommen und hatten durchaus das Ziel, dann auch mindestens ein traumatisches Ereignis wirklich vollständig durchzuarbeiten und da auch die Symptomate deutlich zu reduzieren. Und das sind eigentlich Inhalte, die man auch in der ambulanten Therapie macht, nur etwas langsamer, weil man natürlich auch weniger Sitzungen pro Woche dann hat. Also wir hatten wirklich 2 Termine pro Woche in der stationären Arbeit und die Patienten waren 12 Wochen da. Das heißt, wir haben wirklich 24 Sitzungen Einzeltherapie gehabt plus Gruppentherapie mit Skills-Training und so weiter. Das heißt, wir konnten auch viel auslagern, sodass ich sagen würde, es ist viel kondensierter. Und dadurch kann man auch ganz schön viel schaffen. Und das ist natürlich sehr toll, wenn man so viel schaffen kann, was man dann auch an den ambulanten Einzeltherapeuten weitergeben kann, wo man dann anknüpfen kann im ambulanten Setting. Mhm.
Ja, und würdest du auch sagen, dass andere Patienten stationär behandelt wurden oder auch werden sollten? So, wie würdest du das einschätzen?
Ja, na, es kamen schon die Patienten zu uns, die wirklich eher eine sehr schwere Symptomatik hatten, bei denen auch viele ambulante Kollegen den Eindruck hatten, die brauchen eigentlich eine geschütztere Umgebung, um wirklich eine Traumaverarbeitungsphase durchführen zu können. Auch manche Patienten fühlten sich einfach sicherer, wenn sie aus ihrem Alltag raus sind und nicht so viele Aufgaben noch haben, vielleicht auch einfach ja, bestimmte Aufgaben wie Kinderbetreuung oder den Job erstmal beiseite schieben können und sich wirklich nur darauf fokussieren können. Und das ist schon bei den Patienten nötig, die einfach schwerer belastet sind, chronisch traumatisiert sind, oft eine komplexe Traumatisierung mit entsprechenden komplexen Symptomatik haben. Das würde ich schon sagen, dass wir die häufiger dort angetroffen haben im stationären Setting. Mhm.
Ich hätte mich auch so gefragt, ob du das, also aus deiner supervisorischen Tätigkeit, die jetzt nicht, also die sich auf alle möglichen Bereiche, so auch der ambulanten Versorgung bezieht, kriegst du ja auch Einblicke, ob es da so dieses Phänomen gibt, was ich mir so vorstelle, dass die Patienten oft so hin und her geschickt sind. Das hatte ich im Gespräch mit Lena ja auch kurz besprochen, dass Patienten sind, die teilweise in vielen Orten oder in Behandlungseinheiten angedockt und dann wieder abgedockt haben. Und also ist das so ein bisschen so ein Klischee oder hast du das auch so erlebt oder erlebst das weiterhin?
Ach, so ist das ein bisschen schon. Es gibt Es gibt mittlerweile, finde ich, immer mehr Therapeuten, die auch ambulant eine Traumatherapie anbieten. Und also eigentlich finde ich ja den Begriff Traumatherapie gar nicht so passend, weil es ja eigentlich eine PTBS-Behandlung ist und keine Traumatherapie. Also wir behandeln nicht das Trauma, sondern wir behandeln die PTBS sozusagen. Mhm. Und dass viele eben ambulante Therapeuten auch durchaus sagen, ich mache die PTBS-Behandlung und ich gehe auch in die Konfrontation rein. Ich finde, das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren etwas gewandelt. Also ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Das finde ich auch ganz schön und das passt auch dazu, dass Patienten doch eher mal andocken können. Noch vor wenigen Jahren hatte ich gedacht, ach hier, die werden wirklich immer hin und her geschickt und die kriegen gar keinen Platz und können nicht andocken und suchen ganz verzweifelt. Genau, also das ist schon, würde ich schon sagen, ist so. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden und hoffe, dass es immer besser wird tatsächlich, dass immer mehr Therapeuten auch sagen, nee, das kann man auch ambulant gut hinbekommen.
Mhm. Und du arbeitest in deiner Praxis so, dass du, also hast du überwiegend Traumapatienten oder also PTBS-Patienten?
Ja.
Oder?
Ja, ich habe fast nur PTBS-Patienten bei mir in der Behandlung tatsächlich. Liegt so ein bisschen an meinem Ruf, weil auch viele dann von den Institutsambulanzen dann zu mir geschickt werden, die dann dort in den Ausbildungstherapien nicht andocken können. Genau, das ist schon so, ja.
Mhm. Was würdest du denn sagen, es ist wahrscheinlich so in der Allgemeinheit schwer zu beantworten, aber wann wäre so ein Punkt für dich erreicht, wo du jemanden eher eine stationäre Behandlung anraten würdest? Mhm. Also ich denke jetzt selber, wenn ich mal so durch meine letzte 2-3 Arbeitswochen gucke, habe ich auch so 1-2 Patientinnen, wo ich jetzt mich frage, ist da stationär was angebracht? So in der Allgemeinheit schwer zu beantworten, aber vielleicht kannst du doch eine Antwort versuchen zu geben.
Ich finde, das kann man schon sagen. Ich finde, das kann man schon, da gibt es ja schon so klare Richtlinien. Und der wichtigste Punkt ist ja, wie gut sind die Patienten mit beiden Beinen im Leben stehend und wie sicher? Oder spielt Suizidalität eine Rolle? Und wenn Patienten wirklich immer wieder chronisch suizidal sind und das aber auch sich davon nicht distanzieren können, dann wird es natürlich schwierig. Also ich habe kein Problem damit, wenn Patienten immer wieder Ruhewünsche äußern, sagen so, ach, es ist aber auch so schwer. Und gleichzeitig ganz klar sagen, nee, ich entscheide mich fürs Leben und ich entscheide mich für die Therapie. Das ist alles gut und das kann man auch ambulant, finde ich, stemmen. Wenn jemand aber sagt, ich schaffe es nicht mehr, meinen Alltag zu bewältigen, ich schaffe es auch nicht mehr irgendwie, mich zu konzentrieren, ich bin so eingeengt in meinen Denkweisen und dann übernimmt einfach so dieser Ruhewunsch so sehr stark das Denken, dann würde ich sagen, ist eigentlich eine stationäre Therapie häufig indiziert, weil ich das mit einmal die Woche ambulant nicht gut abfedern kann.
Mhm. Und gibt es da noch andere Kriterien, die du da ranziehen würdest?
Also ich finde, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Patientinnen, bei denen ich denke, ach, das kriegen wir ambulant gut hin. Und es gibt Patienten, bei denen ich denke, das tut ihnen auch mal ganz gut rauszukommen aus ihrem Bezug und da wirklich ganz fokussiert daran arbeiten zu können, was sie erlebt haben.
Mhm.
Ich finde es total schwer, wirklich ganz klare Kriterien anzulegen, weil es oft eine Einzelfallentscheidung ist. Häufig habe ich den Eindruck, dass es für die PatientInnen eigentlich ganz gut ist, es im ambulanten Setting auch zu schaffen, weil sie auch merken, dass es bewältigbar ist und dass sie keine Angst davor haben brauchen, Gefühle zu entwickeln, die ja auch wieder vorbeigehen werden, dass es machbar ist. Wenn PatientInnen aber sowas sagen wie, ich schaffe das nicht, meinen Alltag zu bewältigen, die Kinder zu versorgen, den Haushalt hinzukriegen und auch noch meine Arbeit irgendwie hinzukriegen und eigentlich brauche ich wirklich meine Pause und muss einmal raus aus meinen Bezügen, um überhaupt Raum zu haben, mich damit dafür zu öffnen, finde ich das ein legitimes Argument, auch zu sagen, ja, dann organisieren wir das, dann probieren wir das hinzukriegen. Das Problem ist halt häufig die langen Wartezeiten in den Kliniken. Und das wäre dann so eine Situation, in der man denken würde, naja, wir bereiten das ambulant vor und gucken, dass wir dann das in der stationären Behandlung gut hinbekommen. Wirklich auch störungsspezifisch daran zu arbeiten. Ja, also ich glaube, es kommt sehr auf den Einzelfall an tatsächlich.
Ich habe selber vor meiner Zeit in der ambulanten Praxis in der Suchtklinik gearbeitet, so 2,5 Jahre ungefähr. Und da gab es auch Patienten, wo eine PTBS vorlag, es auch deutliche Hinweise darauf gab. Gleichzeitig war natürlich die Sucht das präsente Thema und ja auch letztlich Behandlungsanlass. Hatte ich den Eindruck, dass wir öfter mal so ein bisschen in der Klemme waren. So, also oft dann auch gesagt wird von den Patienten, naja, also klar, ich
konsumiere, wahrscheinlich auch abhängig, dann zum Beispiel Alkohol. Aber eigentlich ist ja diese Traumatisierung vielleicht da, also manche das vielleicht so gesagt hatten oder wir haben das gedacht. Wie würdest du sagen, geht man damit um? Was kann man da auch, sag ich mal, so in der Suchtbehandlung erreichen? Was wäre da gut?
Ja, schwierige Frage und legitime Frage, wichtige Frage. Im Prinzip würde man sagen, Suchtbehandlung geht erstmal vor. Die Patienten brauchen erstmal, dass sie, wenn sie wirklich eine Sucht haben, muss erstmal ein Entzug durchgeführt werden. Und es ist schon damit zu rechnen, dass dann erstmal mehr PTBS-Symptomatik aufkommt, weil Sucht ja oft eine Art von Selbstmedikation ist in dem Moment oder zumindest so angefangen hat, was ja auch sehr nachvollziehbar ist. Gleichzeitig kann ich schlecht eine PTBS-Behandlung machen, wenn die Patienten nachher nach Hause gehen und wieder konsumieren, um die Gefühle abzuschwächen. Mhm. Und dann wiederum eigentlich den Teufelskreis der Störung aufrechterhalten dadurch. Und das ist natürlich problematisch. Und dann ist es schon sinnvoll, das Ganze zuerst im Sinne von einem Entzug hinzubekommen, dass sie zumindest die körperliche Abhängigkeit nicht mehr haben, um dann wirklich sehr zeitnah im Idealfall natürlich eine Kombinationsbehandlung machen, dass die Patienten in der Suchtambulanz meinetwegen, wenn man es im ambulanten Setting arbeitet, angebunden sind und dann eben bei mir oder bei einem anderen Kollegen die PTBS-Behandlung durchführen. Und das, finde ich, funktioniert auch doch ganz gut. Das kann man gut hinbekommen. Mhm. Also da gehört viel, finde ich, Kraft und Motivation von Seiten der Patienten hin. Das ist, braucht man auch mehrere Anläufe für, und das ist dann aber auch in Ordnung. Dann ist das manchmal so, dass es dann einfach mehrere Anläufe sind und jeder Anlauf ist einer in die richtige Richtung und dann klappt das irgendwann auch.
Mhm. Ja, da habe ich mir das manchmal so vorgestellt, dass man sagt, okay, man verschafft sich immer wieder abstinente Phasen und abstinente Inseln so, auch wenn man jetzt nicht damit rechnet, dass dieser Mensch jetzt erstmal schon langfristig stabil abstinent bleibt, aber diese Zeit dann vielleicht nutzt für mehr konfrontative oder mehr traumafokussierte Elemente so, ne? Dass also nicht die Stabilitätsanforderung auch zu hoch legt, vielleicht, denke ich manchmal, ist wie so eine Hürde. Ja, der muss erstmal ein halbes Jahr abstinent sein oder sowas. Das ist eine sehr hohe Hürde vielleicht.
Nee, genau. Also da, ja, ich glaube, da muss man nochmal gut schauen, was du damit meinst. Ich dachte gerade, als ich dir so zuhörte, ob du gerade von so einem kontrollierten, von einer kontrollierten Abstinenz oder von einem kontrollierten Konsum quasi sprichst. Im Sinne von, es gibt Phasen, den darf ich konsumieren, es gibt Phasen, den darf ich nicht konsumieren.
Ach so, nee. Nee, die Idee war eher so, dass man, also hat oft den Eindruck, dass man sagt, ja, der muss erstmal seine Sucht im Griff haben. So, das war dann oft so, ne? Und dann aber auch manchmal unrealistisch hohe Maßstäbe anlegt und sagt, ja, erstmal muss der ein halbes Jahr oder ein Jahr abstinent sein und dann machen wir mehr Traumafokus, was ein Mensch, der, sag ich mal, eine aktive PTBS hat, nicht ein halbes, ein Jahr Abstinenz irgendwie zusammenkriegen wird. So. Ne? Und dass man dann vielleicht sagt, okay, der hat jetzt 8 Wochen oder 12 Wochen Abstinenz so einigermaßen hinbekommen, dann jetzt schnell irgendwie traumaspezifisch die Zeit nutzen sozusagen.
Genau. Na, das würde ich total verstreichen. Das ist total wichtig, da nicht zu viel Zeit verstreichen zu lassen. Das würde man ja aber auch bei jemandem machen, der zum Beispiel sich sehr stark selbst verletzt oder andere Problemverhaltensweisen hat, wie eine bulimische Symptomatik mit Essbrechanfällen oder sonstige Verhaltensexzesse in jeglicher Variation. Im Grunde geht es ja darum, dass die Patienten eine, sag mal, relative Verhaltenskontrolle erlernen, sodass sie in der Lage sind, mit Hilfe von bestimmten Fertigkeiten, die sie in der sogenannten Stabilisierungsphase erlernen, dass sie zumindest in der Lage sind, ihre Impulse zu kontrollieren und zu unterbrechen. Ja. Und wenn sie das ein paar Wochen schaffen, das ist super. Mhm. Und dann komme ich in die Phase der Psychoedukation, nochmal ins Störungsmodell erarbeiten. Und dann können wir uns relativ zügig eigentlich den Traumatisierungen widmen. Und da finde ich es auch sinnvoll, nicht zu viel Zeit verstreichen zu lassen. Ja. Weil wir ja den Patienten dann ja auch vermitteln, sie müssen erst ausreichend stabil sein, bevor wir darüber sprechen können. Das finde ich einen Trugschluss. Denn wenn ich PTBS habe, sprich Flashbacks, Intrusionen, Albträume, dann kann ich nicht stabil werden. Die Symptomatik ist destabilisierend. Was ich haben kann, ist, ich kann eine Verhaltenskontrolle über bestimmte Impulse entwickeln mit Hilfe von bestimmten Fertigkeiten. und dann mithilfe dieser Fertigkeiten quasi als Krückstock mich den Erinnerungen, den zugehörigen Gefühlen zu widmen. Mhm. Und das ist dann machbar. Und da bin ich immer sehr bereit, mit den Patienten auch im ambulanten Setting tatsächlich das anzugehen. Mhm, ja. Und für manche Patienten ist es aber auch so, dass sie sagen, mir ist das zu heikel, ich habe da Schiss vor. Mhm. Und dann würde ich sagen, mach mal stationär. Also sobald die Patienten sagen, ich habe da Angst vor, ich traue mir das nicht zu, und ich sage, ja, okay, dann kontrollierte Bedingungen, mhm, den ersten Schritt stationär durchführen und dann machen wir ambulant weiter. Ist völlig in Ordnung.
Ja, das greift eigentlich auch nochmal so eine Frage auf, so die, was ich auch mit Lena besprochen habe, so über Bedenken auf Seiten der Behandler und Behandlerinnen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was ergänzen. Also wir sind ja mit Lena so zum Schluss gekommen, okay, viele der Bedenken sind recht unbegründet, ne? Also dass man vieles doch relativ deutlich ansprechen kann, ohne Druck auszuüben, aber dass das auch eine ermutigende Wirkung hat auf den Patienten. So, ne? Vielleicht hast du da noch Beispiele oder noch etwas zu ergänzen zu.
Naja, also viele Therapeuten haben wirklich Sorge dafür, dass Patienten instabil werden, wenn man über die Traumatisierung spricht. Sie haben Angst vor einer sogenannten Retraumatisierung. Dieser Begriff wird ja häufig genannt. Ich finde, da muss man nochmal über den Begriff sprechen. Eine Retraumatisierung ist ja eigentlich eine erneute Traumatisierung in der Realität. Das heißt, erneut passiert ein Trauma. Wenn ich mit einem Patienten über die Erinnerungen spreche, geschieht kein Trauma erneut, sondern ich spreche über die Erinnerungen, die die Patienten sowieso in ihrem Kopf haben, und zwar tagtäglich. Mhm. Das heißt, ich spreche Dinge an, die die Patienten sowieso denken und fühlen und in ihrem wirklich bildhaft vielleicht sogar auch vor Augen haben. Und ich habe den Eindruck, dass Patienten oft dankbar sind, wenn wir darüber sprechen. Natürlich ist es häufig auch belastend, darüber zu sprechen. Ich kenne das zum Beispiel aus der Diagnostik, wenn man sehr ausführlich ein strukturiertes diagnostisches Interview spezifisch für die PTBS durchführt, zum Beispiel die CAPS. Das ist ein sehr langes Interview. Das ist am Anfang der Therapie. Und da ist man schon sehr, sehr konfrontativ im Sinne von, dass man fragt, welche Intrusionen genau haben sie, wodurch werden diese ausgelöst, welche Inhalte haben die Albträume, damit man eben weiß, sind es wirklich Albträume im Rahmen von einem Wiedererleben oder sind es andere Albträume im Rahmen von Angstträumen. Das muss man ja sehr genau differenzieren. Und ich habe oft die Rückmeldung von den Patienten bekommen, die sagten, boah, das war echt anstrengend und es war auch belasten auf eine gewisse Weise, aber auf einer anderen Ebene war es irgendwie auch gut, weil es hat sich noch nie jemand so genau für mich und meine Symptome interessiert. Und es war irgendwie auch ganz gut, mal zu erfahren, da interessiert sich jemand, der will es wirklich genau wissen und der hört mir wirklich zu und der versteht, was bei mir passiert.
Ja.
Und das ist ja eine ganz wichtige Botschaft, dass ich den Patienten vermittle, sie dürfen darüber sprechen und ich höre ihnen zu und ich trage das mit ihnen gemeinsam. Und das ist so eine tolle Beziehungserfahrung für die Patienten, dass sie merken, okay, da hört mir jemand zu und will jedes Detail wissen und ist nicht beschämt mir oder ekelt sich nicht vor mir nachher, wenn sie es wissen, sondern tragen das mit mir gemeinsam, die Therapeuten. Und die gucken sich das genau gemeinsam an und wir gehen da gemeinsam durch. Und das finde ich eine so wertvolle Beziehungserfahrung für die Patientinnen. Und sie merken, jedes Mal drüber sprechen wird ein bisschen leichter.
Mhm, ja.
Und dann verliert dieses Monster im Kopf irgendwie seinen Schrecken.
Ja.
Dann sind es plötzlich Erinnerungen. Dann sind es Erinnerungen wie andere Erinnerungen auch, die natürlich schrecklich sind, aber es sind Erinnerungen und nicht mehr die Realität, die jetzt gerade passiert, weil jetzt ist nämlich vorbei. Mhm. Und diese Erfahrung zu machen, ich kann über Erinnerungen sprechen, die heute vorbei sind, die in der Vergangenheit liegen, das ist ja eigentlich auch das therapeutisch Wirksame dabei.
Ja, und das ist, glaube ich, auch so eine wichtige Botschaft, die man damit aussendet. Ne? Man sagt so, nee, ich halte das aus und spreche das klar an. Und das oft ist, habe ich so, glaube ich, den Eindruck, da so eine Sorge, die Behandler haben. Und da war ich sicherlich auch mit dabei, als ich so angefangen habe, überhaupt Therapie zu üben. Sagen sie, ich kann jetzt irgendwas kaputt machen oder die ich weiß nicht, es war gar nicht definiert so letztlich, wie es oft ja bei so Ängsten ist. Ne? Es ist irgendwie, wird dann halt irgendwie so schlimm so oder irgendwas passiert. Also wenn man dann konkret fragt, ja was denn, Patient fällt in Ohnmacht, ja eher nicht oder so, aber irgendwie halt, ja, es passiert irgendwas Unvorhersehbares oder so. Und das habe ich den Eindruck, ist eher nicht zu erwarten.
Ja, also wenn man in die Forschung guckt, dann haben die Therapeuten neben der allgemeinen Destabilisierung ja die Sorge, dass die Patienten anfangen, sich stärker zu verletzen, dass sie suizidal werden, dass sie mehr konsumieren. Natürlich kann das passieren. Es gibt immer Fälle, bei denen es so ist. Die Studien, die es dazu gibt, sprechen das Gegenteil. Es gibt einige Therapiestudien, das ist auch das, was ich selbst erfahren habe in meinen Therapien, dass die Suizidgedanken im Rahmen der PTBS-Behandlung tatsächlich weniger werden. Dass wenn die Patienten vorher eine gewisse Verhaltenskontrolle gelernt haben und sich nicht mehr verletzen, dass sie das auch unter der Therapie nicht mehr machen. Also es kommt mal vor, ja, aber es wird nicht dramatisch mehr. Ich erwarte eher keinen Suizidversuch. Ich habe natürlich vorher einen Antisuizidvertrag und so weiter aufgesetzt. Ich habe natürlich entsprechende Interventionen vorher durchgeführt, um dem auch vorzubeugen. Aber wenn ich das alles vorher vernünftig aufbereitet habe, dann ist das nichts, was ich unbedingt zwingend erwarten würde. Denn, das muss man sich auch klar machen, Suizidgedanken sind ja eine klare Exit-Strategie aus den Intrusionen heraus. Wenn ich denke, wenn ich mich umbringe, ist alles vorbei, dann ist Ruhe. Das führt ja zu einem Ruhegefühl. Und dieses Ruhegefühl ist erstmal für die Patienten eine Entlastung. Dann im zweiten Schritt wird es eine Belastung, weil sie Angst davor bekommen und auch vor sich selber bekommen. Aber erstmal ist ja der Grund für diese Gedanken der, dass sie Intrusionen und Flashbacks haben. Wenn aber die Intrusionen und Flashbacks weniger werden, gibt es auch keinen Grund mehr, Suizidgedanken zu haben.
Ja.
Also dann ist einfach der Mechanismus nicht mehr da. Das Gleiche gilt für die Selbstverletzung. Wenn ich mich eigentlich nur so stark selbsthassend, so ekelhaft finde, weil ich ja die Intrusionen und Flashbacks hatte davor, dadurch kommen ja die Gefühle, dann komme ich natürlich in dieses Verhalten rein. Wenn ich aber die Intrusion und Flashbacks reduziere und diese nicht mehr so stark habe oder das nur noch als Erinnerung quasi habe und nicht als überfallsartig auftretende Erinnerung, die ich im Hier und Jetzt erleben habe, dann brauche ich dieses Verhalten nicht mehr. Und es gibt eine Studie, die sich genau das anschaut, interessanterweise, die sich anschaut, eine DBT-Behandlung versus DBT plus Exposition. Und dort wurde gefunden, dass in der DBT-Phase die Suizidgedanken ungefähr gleich geblieben sind. Da ist es nicht deutlich runtergegangen. In der Phase plus Exposition sind die Suizidgedanken runtergegangen. Und solche Befunde gibt es mehrere.
Ja.
Und das ist das Interessante. Das heißt, ich brauche eigentlich, wenn ich die Befunde kenne und wenn ich den Mechanismus dahinter kenne, eigentlich keine Angst davor haben.
Ja, also nochmal eine klare Einladung und Ermutigung da auf eine sortierte und auch selbstberuhigte Art und Weise als Therapeut ruhig ranzugehen, ne, und das einmal zu fragen. Ne? Und ich habe mir das auch ehrlich gesagt angewöhnt. Eigentlich bei fast allen Patienten habe ich so meine Checkliste von Dingen, dass ich zumindest mal gefragt habe. So, und man wundert sich dann doch manchmal, ne, wer dann so plötzlich welche Ereignisse erlebt hat, der auch erstmal mit ganz anderen Themen oder Anlässen erstmal so kommt. Ne? Und dann klockert es manchmal so richtig, wenn man die Fragen mal stellt. Ne? Und dann ist es aber gut auch. Also finde ich, entspricht auch meiner Erfahrung, dass die meisten dann sagen, ja gut, dass sie mal nachgefragt haben. Und dann guckt man, ob es weiter Thema in Therapie ist. Muss ja nicht unbedingt immer sein. Ja. Ne? Das haben wir jetzt ein bisschen über Mythen, sag ich mal, auf Seiten der Therapeuten gesprochen. Manchmal gibt es ja auch vielleicht Mythen auf Seiten der Patienten und Patientinnen. Ein Mythos, wenn ich ihn mal so nennen will, oder eine sehr vielleicht erhöhte Erwartung, das ist mir ein paar Mal begegnet, als ich in so einer Suchtambulanz gearbeitet habe, Leute, die sehr fokussiert waren auf Traumatherapie, die auch gesagt haben, na, eigentlich kann ich jetzt hier suchttechnisch will ich gar nichts machen, ich bin auf der Warteliste für Traumatherapie und da wird alles passieren, so, und dann geht mein Leben ganz anders weiter, also da sehr hohe Erwartungen, wie ich finde, reingesetzt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Einzelfälle waren, die ich zufällig erlebt habe oder ob das was ist, was du so vielleicht auch kennst. Und wenn es denn vielleicht ein Muster ist, was würdest du da sagen oder was fällt dir dazu ein?
Ich weiß gar nicht, ob ich Patienten schon... Nee, mir fällt gerade niemand ein, bei dem das so krass so war, wie du es gerade beschreibst. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es daran liegt, dass ich häufig Patienten schon habe, die schon vorher Traumatherapie angefangen haben oder die irgendwie schon so ein bisschen Erfahrung gemacht haben. Und dann vielleicht auch vorher schon so ein bisschen gemerkt haben, naja, es ist ein bisschen mehr als nur die PTBS-Behandlung, die nötig ist. Also das ist ja so eine unrealistische Hoffnung der Patienten, dass sie dann denken, naja, wenn ich einmal Traumatherapie mache, dann ist mein Leben wieder in Ordnung. Und ich glaube, an der Stelle würde ich gucken, also da würde ich mir anschauen, was denken sie eigentlich, was ist das? Also wie läuft diese Therapie ab und was passiert dann? Was genau ist denn dann eigentlich anders? Und was ich daran eigentlich ganz schön finde, ist, dass die Patienten ja so eine Idee haben, wie dann ihr Leben aussehen könnte. Also wenn sie sagen, dann ist ja alles besser, dann würde ich fragen, ja, was ist denn dann konkret besser? Was brauchen wir, um dann dahin zu kommen? Eigentlich, das ist so eine überhöhte Erwartung an die Traumatherapie sicherlich. Mhm. Wobei ich die auch die kann man ja auch nutzen, diese erhöhte Erwartung, und schauen, okay, wenn wir das ganz genau runterbrechen und mal anschauen und plastisch werden lassen, so als Bild, was genau ist dann anders, wie ist ihr Leben, wie ist ihr Alltag anders, was tun sie, wie fühlen sie, wie sind ihre Beziehungen, wie ist ihre Tagesstruktur, welchen Job machen sie vielleicht oder welche Hobbys haben sie vielleicht oder was machen sie mit ihrer Zeit, mhm, wie gehen sie auf andere Menschen zu. Und das würde ich dann ausgestalten lassen. Und dann würde ich mit dem Patienten natürlich schauen, was davon kann man in der Traumatherapie oder der PTBS-Behandlung wirklich erreichen und was geht dann darüber hinaus. Und PTBS-Behandlung ist ja mehr als nur die Konfrontation mit den Traumatisierungen, sondern es ist ja wirklich auch ein ganz breiter Therapieansatz, der auch dazu dient, Ressourcen, die man früher nicht aufbauen konnte, im Nachhinein aufzubauen. Mhm. Das gibt ja diesen schönen Begriff des Leben-Zurückeroberns. Mhm. Ich sage manchmal auch lieber Leben neu erobern, gerade bei den Patienten, die schon in der Kindheit traumatisiert worden sind, die konnten sich ihr Leben nie richtig aufbauen. Mhm. Die müssen ihr Leben neu erobern und sich neu kennenlernen und neu überhaupt herausfinden, was sie auszeichnet und was sie gerne mögen, was ihnen Freude bereitet, wo ihre Talente liegen. Und das ist ein ganz großer Bereich, der über die klassische PTBS-Behandlung ja dann hinausgeht, im Sinne von, das ist außerhalb der Konfrontationsphase. Das ist ein Teil, der sehr ähnlich ist wie in der Depressionsbehandlung zum Beispiel oder in sonstigen anderen typischen KVT-Ansätzen, dass man dann einfach wirklich schaut, wie können die PatientInnen dann ihr Leben gestalten. Da geht es viel um Ausprobieren. Und das ist auch Teil der PTBS-Behandlung, aber geht auch wiederum darüber hinaus. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Patienten wissen, was passiert in welcher Therapiephase, wie lange dauert es eigentlich, was ist vielleicht auch ihr Part, den sie dazu beitragen müssen, um das überhaupt hinzubekommen.
Ja. Was würdest du denn sagen, wenn Patienten sich melden, oder vielleicht hast du auch konkret so die Erfahrung, also wenn Patienten kommen und sagen so, naja, also es gibt schon Hinweise darauf, dass da was war in der Vergangenheit, dass auch vielleicht Arztberichte vorliegen oder man sich an Krankenhausaufenthalte erinnert oder verschiedene so Fetzen da sind, keine konkreten Erinnerungen aber berichtet werden. Also der Patient so ungefähr in der Vorstellung sagt, naja, da war irgendwas wahrscheinlich so, vielleicht schon ganz lange her oder in der Phase, wo ich sowieso sehr schlecht beieinander war und mehr ist erstmal nicht erinnerbar. Also das Problem ist, wenn man da jetzt sehr deutlich irgendwie nachfragt oder einlädt, sich zu erinnern, dass dann manchmal auch vielleicht falsche Erinnerungen produziert oder berichtet werden so. Gleichzeitig kann man ja irgendwie jetzt auch nicht sagen, naja gut, jetzt kann man sich nicht erinnern, Pech gehabt, ist für Therapie nicht zugänglich. Ich finde das ja irgendwie ein sehr delikates Unterfangen dann, ne? Also das ist ja vielleicht was, was du in deiner Praxis mit so vielen Menschen mit PTBS durchaus erlebst. Wie gehst du damit um?
Ja, ich finde, das ist eine relativ komplexe Frage tatsächlich, weil es ja verschiedene Nuancen davon gibt. Also es gibt die Patienten, die sagen, ich weiß, da war was, ich habe aber keinen Zugang zu den Erinnerungen. Ich habe einen Patienten, der sagt, es ist aktenkundig, es ist wirklich mit medizinischen Befunden und so weiter, aber ich war zu klein, ich habe keine Erinnerungen, ich habe nur Gefühle. Mhm. Ich habe Gefühle von massiver Panik, massiver Angst. Aber ich habe keinerlei Bilder. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe keine Erinnerung, aber da in der Akte steht, Jugendamt hat es dokumentiert. Das gibt es ja auch. Mhm. Also es gibt das. Es gibt die Patienten, die sagen, ich vermute, dass da was war. Es gibt die Patienten, die sagen, ja, da war was. Ich habe bestimmte Erinnerungsfetzen. Ich habe den Erinnerungsfetzen von, ich höre Schritte auf der Treppe, dann habe ich irgendwelche körperlichen Eindrücke und dann höre ich, dann merke ich, dann weiß ich irgendwann nichts mehr. So. Mhm. Aber ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß auch nicht, wer das war. Ich weiß nur, dass da irgendwas war.
Ja.
Das gibt es alles. Ne? Das ist diese ganz große Bandbreite. Und ich glaube, da ist wichtig, erstmal sehr gelassen damit umzugehen, im Sinne von, so ist es. Es ist total normal. Es ist auch total normal, dass unser Gehirn sich nicht alles merkt. Das ist manchmal auch ein Schutz unseres Gehirns, sich nicht alles zu merken. Das liegt unter anderem eben auch an Zuständen wie zum Beispiel einer Dissoziation, dass ich dann, wenn ich dissoziiere, bestimmte Gedächtnisprozesse einfach nicht funktionieren und dadurch auch merken, nicht funktioniert. Also Langzeitgedächtnis wird einfach nicht gebildet. Das heißt, es ist gar nicht möglich, darauf zurückzugreifen, weil es einfach nicht abgespeichert ist, so auf der Kontextebene. Mhm. Aber was abgespeichert ist, sind eben bestimmte Gefühle oder auch Körpersensationen. Und das ist das, was für die Patienten oft so belastend ist, dass sie bestimmte Eindrücke haben, aber den Kontext dazu nicht kennen. Mhm. Und an der Stelle ist es ganz wichtig, nochmal klar zu machen, den Kontext, wenn Sie den noch nie wussten, dann kriegen wir den wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Also nicht 100%, aber ich möchte das, also ich bin da vorsichtig und ich tue nichts, was ich im Sinne von einem aufdeckenden Arbeiten, denn das, da kann ich quasi fast nur False Memories produzieren, weil ich gar nicht weiß, ob das wirklich so war oder ob ich das einfach gerade so konstruiere, weil mein Gehirn das als stimmig erlebt.
Ja.
Also ist es gar nicht möglich, eine wirklich Erinnerung aufzudecken und 100% zu sagen, es ist wirklich eine Erinnerung, die auch real so war. Oder es ist vielleicht auch eine False Memory, die sich gebildet hat, weil es sich irgendwie stimmig und richtig angefühlt hat. Aber ich weiß es nicht. Und deswegen würde ich davon Abstand halten und ich würde eher gucken, wie geht es dem Patienten damit? Welchen Umgang finden wir mit diesen Lücken, die da sind? Da geht es viel um Akzeptanz und um Trauer tatsächlich, um verlorene Erinnerungen. Und es geht darum, mit den Körpersensationen und Emotionen, die dann ja doch da sind, einen Umgang zu lernen. Und häufig sind es ja Gefühle wie starke Angst, Panik bis hin zu Todesangst. Und da finde ich oft die Technik des Diskriminationslernens besonders hilfreich. Das ist ja also eine klassische Methode aus der traumafokussierten KVT, man wirklich sagt, okay, ich bringe meinem Gehirn bei, zu sagen, damals war ich irgendwie in Gefahr. Ich weiß nicht, in welcher Gefahr, aber lag eine Gefahr vor. Heute bin ich nicht in Gefahr und das sehe ich da und daran. Ich habe hier die und die Sicherheitssignale um mich herum. Also hier geht es um Sicherheitssignallernen sozusagen. Und eher einzuordnen, diese Todesangst, die ich empfinde, die auch vielleicht mein Körper empfindet, die gehört eine bestimmte Zeit meiner Biografie. Das kann ich ungefähr vielleicht auch einordnen. Und das ist dann, dass ich das quasi dahin ablege und dann eher schaue, was ist heute anders? Woran kann ich merken, dass ich heute in Sicherheit bin? Und was brauche ich, um mich auch wirklich sicher zu fühlen? Und wie kann ich heute mit dieser Angst umgehen? Dann geht's eher um diesen Aspekt und nicht so sehr darum, diese Lücke inhaltlich zu füllen.
Ja. Also da wäre es wahrscheinlich dann gar nicht nötig, um unbedingt eine Rekonstruierung des Ereignisses so im Sinne des Traumaskripts oder so anzustreben, ne? Weil das wahrscheinlich vergebliches Unterfangen wäre.
Ja, das ist auch tatsächlich, würde ich davor eher warnen, weil es tatsächlich eher gefährlich ist, weil man nicht, also woher will ich wissen, was wirklich war?
Ja, und dann vielleicht auch dann sekundär dann so die Orientierungslosigkeit der Betroffenen verstärkt, ne? Dass man dann vielleicht weiß, okay, ich habe jetzt diese Sache hingeschrieben, stimmt das jetzt? Ne? Also das ist vielleicht nicht so wichtig an der Stelle, ne? Ja.
Und es geht, also ich finde, da geht auch nochmal um die Frage, was ändert es heute in meinem Leben, wenn ich es weiß?
Ja, und da hast du gesagt, es geht eher um vielleicht um ein Betrauern, ne? So das ist irgendwie sehr bedauerlich und ganz schlimm und traurig. Und das sind ja manchmal Gefühle, die auch sehr weggepackt sind. So, ne? Das ist ja nicht unbedingt, dass das den Menschen so auf der Hand liegt oder die das überhaupt auf dem Schirm haben. So, ja, ich bin eigentlich das Gefühl, was jetzt hilfreich wäre und oder das, was wichtig wäre ein Trauerprozess. So, ne? Und das ist bestimmt nicht, sage ich mal, Vorstellungsgrund direkt mal. Ne? Das ist was, wo man wahrscheinlich erstmal manchmal etwas mühsam hinkommen müsste.
Das ist so, das ist so. Und das ist ja auch ein Gefühl, dass man die meisten gerne wegpacken. Dass manchmal auch wichtig ist, erstmal dieses Gefühl da sein zu lassen. Ich finde, das ist zum Beispiel eigentlich fast eine klassische Sorge der Patienten, dass sie sagen, wenn ich mich den Erinnerungen stelle, dann werde ich zusammenbrechen vor Trauer. Ich werde die Trauer nicht aushalten, die wird für immer da bleiben und solche Geschichten. Ne? Das sind ja ganz typische Sorgen, die Patienten haben, die dann eher ein Hemmnis sind, um da reinzugehen. Und das ist wichtig, das dann eben nochmal aufzugreifen.
Ja, und da finde ich auch, da kann man sich auch mal vielleicht vor Augen führen, dass die Patienten ja so im klinischen Bild, wie sie erstmal einem gegenüber sitzen, auch sehr unterschiedlich sind. Also ich denke jetzt gerade so an meine, auch wieder die letzten Wochen, und ich habe einen Patienten, wo schon auch dann es um traumatische Erlebnisinhalte geht, von halt desorganisiert, also so fahrig, sprunghaft, wo ich teilweise gar nicht weiß, in welcher Zeitebene reden wir gerade oder so. Also das ist irgendwie, muss man echt manchmal sehr aufmerksam sein, so um noch das irgendwie auch alles zusammenzuordnen. Also wo man erstmal denkt, okay, worum geht's hier gerade im Gespräch? Bis hin zu hypersortiert und perfekt organisiert, fassadär würde man das vielleicht so ein bisschen, also klingt wertender, als es vielleicht gemeint ist, so, ne? Aber so sehr in der Haltung, sage ich mal, so. Ja. Und aber auch weiß, wenn die mal anfangen zu fühlen, dann gibt's auch kein Halten mehr, so, ne? Also es ist irgendwie ein sehr unterschiedliches Bild.
Mhm. Das stimmt, ja.
Was würdest du denn so machen, wenn du den Eindruck hast, da ist etwas passiert, was auch traumatische Qualität hatte für einen Patienten, so, aber der Patient, der bagatellisiert vielleicht, so, ne, das wird vielleicht sogar sagen, ja, da ist das und das passiert, ein sexualisierter Übergriff oder wirklich ein Unfall, wo man wirklich sagt, Mensch, das muss eigentlich ganz schlimm für die Person gewesen sein. Und es wird halt eher so abgetan von der Person, ne? Und man sagt, naja, also so klischeehaft, naja, früher war das so oder da in dem Land, wo ich aufgewachsen bin, da war das so. Aber du hast irgendwie den Eindruck, naja, also es kann eigentlich kaum sein, dass jemand das so locker, gerade wenn es vielleicht auch in so einem eher lässigen Ton oder so abwehrend vorgetragen wird, das ist ja vielleicht schon so ein Hinweis drauf, naja, so ganz integriert scheint das nicht zu sein. Aber wie würdest du damit umgehen? Also das finde ich eine schwierige Balance auch zwischen einerseits ja einladen, zu sagen, nee, Leute auch zu ermächtigen und sagen, nee, das war nicht in Ordnung, was mit ihnen passiert ist. Das war nicht normal. Auch in den 60er Jahren war das nicht normal, mit Kindern so umzugehen. So, dass es irgendwie auch eine Haltung braucht, so gegenüber manchen Ereignissen. Mhm. Auf der anderen Seite sind die Leute autonom und können selber definieren, was sie stört. Also ich finde, das ist eine Balance, so, die ich mir schwer vorstelle manchmal.
Ja, und ich muss auch aufpassen, dass ich die Patienten dadurch nicht erst noch in etwas hineinstürze, was vorher gar nicht da war. Also man muss sich klar machen, dass sehr, sehr viele Menschen in ihrem Leben eine Traumatisierung jeglich irgendeiner Art erleben. Also je älter ich werde, desto höher die Wahrscheinlichkeit, ein Trauma zu erleben. Mhm. Das liegt einfach daran, je länger ich lebe, desto mehr kann ich erfahren und können mir Dinge zustoßen. Und das ist ja nicht so, also die Wahrscheinlichkeit, ein Trauma zu erleben, ist je nachdem, in welcher Gegend ich lebe, sehr hoch. Mhm. Aber wir haben ja nicht eine genauso hohe Prävalenz der PTBS. Mhm. Im Gegenteil. Ungefähr ein Viertel der traumatisierten Patienten entwickeln eine PTBS.
Ja.
Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich jemanden vor mir sitzen habe, der eine Traumatisierung erlebt hat, aber der keine PTBS hat.
Ja.
Und die PTBS ist ja auch eine eher seltenere Diagnose im Vergleich zum Beispiel zu einer Depression als Traumafolgestörung. Mhm. Das heißt, es kann durchaus sein, dass jemand in der Kindheit schlimmste Vernachlässigungen oder Misshandlungen erlebt hat, aber eben keine PTBS hat, aber dafür eine schwere chronische Depression erlebt hat. Mhm. Und weil es eben viele Beziehungstraumatisierungen gibt, weil es auch vielleicht wirklich körperliche Misshandlungen gab. Und da wiegt aber manchmal die Beziehungserfahrung der Patienten viel schwerer, dass sie sagen, ich wurde nicht geschützt und ich wurde vernachlässigt und meine Gefühle wurden nicht gesehen. Und dann geht es darum, eben genau diese Symptome anzugucken und daran zu arbeiten. Also daher würde ich mich gar nicht so sehr an diesem Störungsbild festhalten, sondern eher schauen, was bringt die Patienten in die Therapie? Es sitzt da jemand und sagt, ja, ich habe da vielleicht einen Übergriff erlebt, aber eigentlich spielt es keine Rolle mehr in meinem Leben. Das kann ja sein. Es kann ja sein, dass es so ist. Und trotzdem haben die ja Symptome und sitzen da. Dann würde ich mir angucken, was sind es denn für Symptome, die da sind? Seit wann sind die da? Was für eine Idee haben die Patienten dann selbst, wie die entstanden sind? Und entweder man kommt auf einen Zusammenhang und dann ist vielleicht doch die PTBS im Verborgenen da und die wurde einfach nur sehr gut wegvermieden. Oder ist es wirklich keine PTBS da? Aber es gibt trotzdem noch einen Bezug im Sinne von, ich habe dysfunktionale Überzeugungen entwickelt aufgrund des Ereignisses. Und dann geht es darum, diese Überzeugungen erstmal anzuschauen, dann vielleicht auf der Beziehungsebene Vermeidungsverhalten abzubauen. Also ich glaube, ich wäre sehr vorsichtig zu sagen, das muss doch irgendwie ganz schlimm für sie gewesen. Natürlich war es schlimm, aber das heißt ja nicht, dass sie jetzt eine PTBS haben. Das heißt einfach, dass sie Symptome haben, sonst wären sie nicht bei mir. Und dann geht es darum, zu schauen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Welche Lernerfahrungen sind daraus entstanden? Wie kann ich diese Lernerfahrungen denn so korrigieren, dass es nicht mehr so belastend für die Patienten im Heute ist?
Also, dass man so schaut, okay, wie hängt denn vielleicht diese Phase von Vernachlässigung damit zusammen? Welche Selbstwirksamkeitserwartung habe ich? Ja. Und dann heute vielleicht chronische oder also rezidivierende Depression. Weil ich irgendwie den Eindruck habe, ich kann irgendwie in meinen Beziehungen nichts ausrichten oder so. Ist vielleicht so eine Glaubenssatz, der da entstanden ist. Und dann aber schon immer wieder dem Patienten so, also diese Zusammenhänge zumindest vorschlagen, ne? Und dann gucken, ob sie die ziehen.
Nein, das ist ja das, was man in der typischen biografischen Arbeit mit jedem Patienten wahrscheinlich macht, dass man schaut, was sind die wichtigsten Bezugspersonen, die mich geprägt haben, was habe ich von den Bezugspersonen gelernt, wie wurde ich gelobt, wie wurde ich bestraft, was für Lernerfahrungen emotionaler Art habe ich vielleicht gemacht. Das ist ja, das mache ich mit fast jedem Patienten eigentlich. Ja, nee, nicht mit fast, sondern mit jedem Patienten. Und das mache ich da ja genauso dann. Und dann vielleicht ein bisschen mehr einfach. Und guck mir diese Bezüge nochmal genauer an. Und man kommt ja eigentlich bei keiner Therapie um die biografische Arbeit hinweg. weil das immer irgendwie eine Rolle spielt, weil Dinge, Erfahrungen prägen Menschen in ihrer Art zu denken, zu fühlen und sich zu verhalten. Mhm.
Ja, und so habe ich dann manchmal auch Patienten erlebt, die dann auch das im Laufe der Therapie so sehr so gesehen haben, sagen, Mensch, es war total wichtig, einmal da auch irgendwie Stellung zu beziehen für mich gegenüber meinem Aufwachsen, das war nicht okay oder das war, da wurden meine Rechte verletzt und das weiß ich heute so, dass das irgendwie auch was sehr Emanzipierendes hat oder was sehr Stärkendes.
Ja.
So. Und manche ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig, ne? Die sagen dann, ja gut, ich habe jetzt hier und jetzt irgendwie ein paar coole Lösungen, wichtige Dinge, auf die ich achten will, im Umgang mit meiner Depression oder meinen Ängsten und da muss keine große Stellungnahme erfolgen, sozusagen gegenüber der Vergangenheit. Ne? Also das ist auch manchmal ein bisschen unterschiedlich.
Genau. Sehr, sehr, ja.
Was würdest du denn sagen, Antje, hast du von den Patienten und den zahlreichen PTBS-Behandlungen, die du so mittlerweile durchgeführt und mitbekommen hast, was hast du denn gelernt von den Patienten? Also sowohl beruflich haben wir einiges besprochen, aber also was deine therapeutische Haltung angeht, aber auch vielleicht für dich privat und persönlich?
Das ist eine super schwere Frage, weil ich die so schwer finde, konkret zu beantworten. Mhm. Ich glaube, ich habe eine ganze Menge gelernt und was es genau ist, ist schwer einfach so runterzubrechen. Ich glaube, was ich erstmal gelernt habe, ist eine ganz große Dankbarkeit den Patienten gegenüber, dass sie sich überhaupt öffnen können. Eine ganz große Wertschätzung, dass sie kommen, ihre Probleme teilen und auch Hilfe annehmen. Ich habe natürlich viel einfach inhaltlich gelernt, wie man Patienten helfen kann. Ich habe gelernt, mit Patienten da zu sitzen, Stille auszuhalten, Gefühle auszuhalten und zu merken, dass es besser werden kann. Mhm. Und ich glaube vielleicht auch, aber ich weiß gar nicht, ob ich das dadurch gelernt habe oder ob es eher dadurch intensiviert wurde, eine grundlegende Zuversicht, dass es besser werden kann. Mhm. Dass Dinge besser werden können, dass jeder Dinge beeinflussen kann, auch wenn es noch so schwer erscheint erstmal und dass es Hoffnung gibt. Und das ist etwas, was ich glaube ich vielleicht schon vorher hatte, aber nicht unbedingt so explizit und vielleicht auch nicht unbedingt in der Intensität. Mhm. Und wenn ich das so runterbreche, ist das, glaube ich, etwas, was die Patienten durchaus auch dann mir mitteilen, sozusagen durch ihren Verlauf der Symptomatik, durch den Verlauf der Therapie, dass wir merken, so, wir können eine ganze Menge schaffen, wenn wir das gemeinsam hinkriegen, wenn wir uns mir Vertrauen schenken. Und das tun sie ja. Sie geben uns einen großen Vertrauensvorschuss. Und das sind so die Punkte, die ich irgendwie erfahre. Und ich, also ja, glaub, so kann ich es, ich weiß nicht, ob ich es viel besser runterbrechen kann. Genau.
Nee, kann ich mir aber gut vorstellen. Ne? Das ist ja auch etwas, was auch viel Freude, also so schwierig ich mir die Arbeit, also diese sehr intensive Arbeit mit so vielen Traumapatienten noch vorstelle, ist es auch sicherlich was Erhebendes, wenn es dann funktioniert, wenn es den Leuten besser geht, ne? Und man den Leuten begleiten kann. Das ist was ich immer schwer abzubilden finde oder erklären finde, ne? Aber ich habe den Eindruck, das kommt so ein bisschen durch, wenn man dir zuhört. Ja, ich habe den Eindruck, wir sind soweit durch mit den Fragen und Punkten, die ich mir mal vorgenommen habe für das heutige Gespräch. Ich frage mich, ob du noch was hast oder ob es das zu ergänzen gibt an dieser Stelle oder ob wir es so stehen lassen können.
Ja, ich glaube, wir können das gerne so lassen. Ich glaube, die wichtigsten Sachen wurden so gesagt und es war soweit. Vielen Dank.
Ja, danke Antje für deine Zeit und
gerne.
Ja, und danke fürs Zuhören.